Hartnäckigkeiten gibt es tatsächlich mitunter. Leute, die an einem dranhängen, Leute, die sich denken, da muss man doch ein bisschen mehr dranbleiben und überhaupt. Und wie schon angekündigt, es geht heute auch um jemanden, der hartnäckig war. Also, für die Leute damals, für die religiösen Juden, war es schon eine ziemliche Zumutung, dass Jesus sich sehr selten im Süden aufgehalten hat. Im Süden, da lebten die frommen Leute. Da war der Tempel Gottes, da hat man sich ordentlich darum gekümmert, dass man Gott verehrt hat und so weiter. Und wo treibt sich Jesus rum? Oben im Norden. Bei den Heiden. Also natürlich nicht nur Heiden, aber die Galiläer, das waren ja schon halbe Heiden. Noch nicht so schlimm wie die Samariter, aber man hat immer wieder dann geguckt, okay, was macht Jesus jetzt, was tut er gerade? Und dann relativ kurz her ist es, dass er 5000 Leute satt gemacht hat und übers Wasser gelaufen ist. Aha, so, okay, War den Leuten immer noch nicht gut genug. Und nachdem sie sich wieder mit ihm über alles Mögliche gestritten haben, verlässt Jesus sogar die Gegend und geht noch weiter in den Norden. In das Gebiet des heutigen Libanon. Also richtig weit weg, dass er sagt, okay, ihr könnt jetzt erstmal alleine da rummachen, da unten im Süden. Ich ziehe mich zurück mit meinen Jüngern. Falls jemand von euch eine Bibel dabei hat, ihr dürft aufschlagen, Matthäus 15 ab Vers 21. Wenn ihr keine dabei habt, dürft ihr zuhören. Und Jesus ging weg von dort, also vom See Genezareth, wo er die letzte Diskussion hatte, und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Also heutiger Libanon, eher südliche Gegend davon, eine Gegend, die noch mehr vom Heidentum geprägt war. Also der Rest, wo Jesus sich bisher rumgetrieben hat, das war jetzt ja schon noch alles verheißenes Land. Und auf einmal geht Jesus raus. Dass er sagt, so, jetzt bin ich komplett bei den Heiden. Ist übrigens jetzt auch so ungefähr um die Zeit des Jahres gewesen, dass er wohl dahin gegangen ist. Es gibt ein paar Indizien dann aus dem Matthäus- und Markus-Evangelium. Genau in dieser Zeit, wo es so heiß wird, dort unten wird es dann auch nochmal heiß, da vertrocknet alles. Und er zieht dort hoch, irgendwo in den Norden, in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Markus schreibt extra noch, Jesus hat sich verborgen, aber er konnte nicht verborgen bleiben in dem Haus, wo er war. Und diese Frau kommt an. Ja, die hat auch ein deutliches Problem. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Weiß ich nicht, wie das den Müttern gerade hier gehen würde, wenn eure Kinder auf einmal sich mit irgendwas Dämonischem aus Versehen eingelassen haben oder absichtlich. Und dann geht's da los. Also bei Krankheiten ist ja schon schlimm, aber wenn man dann plötzlich feststellt, da ist noch mehr dran. Und die Frau wird wahrscheinlich schon die gesamte Zeit, der das der Tochter ging, jeden Abend geheult haben. Sie wird verzweifelt gewesen sein und sie wird sich gesagt haben, was kann hier nur passieren? Das haben wir auch irgendwie auf uns selber geladen und was auch immer. Und dann hört sie, Jesus ist in der Gegend. Moment mal, Jesus, von dem habe ich schon gehört. Das ist der, bei dem Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf. Eben, Dämonen müssen auch raus. Da gehe ich hin. Es steht nicht dabei, wie weit sie unterwegs war. Finde ich auch ganz nett, dass es nicht da steht, weil manchmal der Weg für uns doch auch etwas weiter sein kann zu Jesus. Dass wir endlich mit dem Anliegen ankommen. Und sie kommt an, nicht einfach nur, dass sie sich da vorstellt, sondern schon von Weitem brüllt sie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Vielleicht hat sie sich die Worte zurechtgelegt, vielleicht hat sie das auch alles spontan. Und sie brüllt diese Worte und sie hat ja mitbekommen, Jesus kann das. Dem haben die bösen Geister zu gehorchen. Das hat die Runde gemacht. Und was heißt es dann? Und er antwortete ihr kein Wort. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr im Gebet seid und jetzt denkt, jetzt gibt's eine Möglichkeit? Da ist eine offene Tür und ihr geht durch diese offene Tür durch. Aber anstatt, dass ihr wirklich reinkommt, steht da jemand mit einem Klappstuhl und haut euch eins richtig vors Gesicht. So ging es der Frau wahrscheinlich. Sie kommt an und weiß, Jesus kann helfen. Brüllt ihm das entgegen und von Jesus kommt keine Reaktion. Nichts, aber auch gar nichts. Und bei ihr ist die Verzweiflung wahrscheinlich noch mal größer. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Also sogar die Jünger sind schon fast auf ihrer Seite, also wahrscheinlich denken sie sich eher, oh, Frauen wieder. Sind wir extra mal weg von dem ganzen Zeugs und jetzt kommt einer und schreit auch noch rum und alles, oh, sowieso so heiß. Und kommen eben zu Jesus an, jetzt lass sie gehen, man kann entweder sagen, schick sie weg, weil Jesus sagt ja gar nichts. Er könnte ja wenigstens sagen, jetzt geh einfach. Oder sie sagen zu ihm, stell sie zufrieden, gib ihr das, was sie will, bloß, dass sie endlich abhaut. Und Jesus sagt einfach weiter nichts. Das Schweigen. Sehr schwer auszuhalten manchmal. Jesus bricht sein Schweigen. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also, sie sieht, er antwortet, ja, jetzt kommt meine Antwort, ich kann durch die offene Tür durch und wieder kommt der Klappstuhl. Mit voller Wucht ins Gesicht. Man könnte glatt meinen, Jesus will diese Frau loswerden. Dass er schon beim ersten Mal, als er nichts sagt, ihr klar machen will, jetzt geh einfach. Und jetzt ist er auch noch so dreist und sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Super. Klar, wo sind wir gerade? Libanon, das ist kanaanitisches Gebiet. Vielleicht habt ihr in eurer Bibelkunde gut genug aufgepasst. Die Kanaaniter waren die Leute, die auch im Gebiet des heutigen Israel gelebt haben. Und als Israel ankam, sagte Gott, rottet sie alle aus, mit Stumpf und Stiel, mitsamt ihrer Religion, ich will von diesem kanaanitischen Zeugs nichts in diesem Land haben. Er hat den kleinen Landstrich da oben gelassen, dass die dahin fliehen können, wenn sie wollen. Aber ansonsten habt ihr nichts mit denen am Hut. Hat Israel nicht geschafft. Also schon zu Josuas Zeiten haben sie nicht alle besiegt und dann Buch der Richter und es geht immer weiter abwärts. Israel musste ins Exil. Und danach haben sie sich gesagt, so und jetzt machen wir das richtig, wir grenzen uns ab von allen anderen, von diesen Götzendienern, von den Leuten, die den lebendigen Gott nicht kennen. Man dachte sich dann damals zu dem Zeitpunkt auch, wir als Israel sind das auserwählte Volk, klar, es können Leute vielleicht noch reinkommen, aber die müssen halt auch das ganze Gesetz von Mose halten und so weiter. Aber eigentlich sind Heiden nur dafür da, dass das Feuer in der Hölle nicht ausgeht. Und die Frau kommt an und Jesus hält ihr tatsächlich auch das ein bisschen vor. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen von Israel. Und das könnte die Frau eben wieder als Einladung verstehen, du kannst gehen. Betet und betet und betet und nichts passiert. Es scheint sich sogar ins Gegenteil zu verkehren. Was für eine bessere Einladung ist das, als dass man sagen kann, die Umstände sprechen völlig dagegen, ich lasse es. Aber die Frau lässt nicht locker. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Das finde ich jetzt besonders schön. Vielleicht war Jesus mit seinen Jüngern gerade unterwegs. und sie hat ihm nachgeschrien. Und er antwortet halt nicht, ne, die Jünger sagen, stell sie zufrieden. Jesus dreht sich um zur Frau und sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israels und will weitergehen. Und was macht die Frau? Sie rennt vor ihm hin und schmeißt sich vor ihm auf den Boden. Und ich stelle mir das jetzt tatsächlich eher so vor, dass es nicht anbetend ist, dass sie sagt, oh nee, du bist da, du bist hier bis hier, du musst mir helfen, sondern eher so sitzstreikmäßig. Da können die Eltern jetzt auch wieder mehr mitreden, wenn ihr mal im Supermarkt wart und ein Kind von euch etwas nicht wollte und sich auf den Boden geschmissen hat. Muss man das Kind irgendwie am Fuß oder am Arm nehmen und mit sich schleifen oder was auch immer. Wenn das Kind sich nicht bewegen will, dann will es nicht. Und die Frau sagt auch an diesem Punkt, ich bewege mich hier nicht weiter. Und sagt ganz klar, Herr, hilf mir. Übrigens ein Wortspiel. Das hebräische Wort für helfen steckt im Namen Jesus drin. Also Jesus heißt, der Herr ist Hilfe, der Herr ist Rettung. Herr, hilf mir. Jesus macht wieder den Mund auf, wieder geht eine Tür auf. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Und ein dritter Klappstuhl. Wieder die Möglichkeit für die Frau, dass sie doch aufgeben dürfte. Dass Jesus ihr quasi auch noch eine andere offene Tür lässt. So, dadurch kannst du gehen, geh nach Hause. Hau ab. Was wir nicht unbedingt kapieren, Jesus öffnet ihr hier noch eine Möglichkeit. Aber erstmal, von der Gesamtsituation her, die Jünger denken sich, Mensch, ist Jesus aber gemein. Hat er nicht vor ein paar Wochen gesagt, wer zu mir kommt, den will ich nicht zurückweisen. Und jetzt kommt diese Frau und er macht das nicht. Oder beziehungsweise er macht genau das nicht, was er gesagt hat, sondern er scheint sie zurückzuweisen. Spricht erst nicht mit ihr, dann sagt er, ich bin nicht zu euch gesandt. Und dann kommt auch noch, dass er sie als Hund bezeichnet. Das war gang und gäbe in Israel, man hat die Heiden als Hunde bezeichnet. Jeder jüdische Mann hat morgens gebetet, Herr, ich danke dir, dass du mich nicht als Hund geschaffen hast, als Heiden oder als Frau. Wenn man so, also die Frau gehört in all diese drei Kategorien, also wenn ich schon gesagt habe, eine Frau ist unter den Heiden und jetzt nennt sie Jesus auch noch einen Hund. Also Jesus nennt sie, ihr wisst, wie ich rum ich meine. Grammatik ist im Deutschen manchmal schwieriger zu verstehen. Haut es ihr wieder vor den Latz. Sie sprach, ja Herr. Sie gibt ihm recht. Das finde ich auch total genial. Wenn wir im Gebet Gott recht geben, ja, das stimmt alles, was du sagst. Und dann kommt sie an, aber doch. Kennt ihr bestimmt auch, wenn ein ganz langer Satz kommt und dann ein Aber, zählt das, was vor dem Aber gestanden hat, eigentlich doch nicht. Also schon irgendwie, aber. Die Frau sagt, ja, es stimmt, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnimmt. Das ist ja auch gemein. Wer macht das schon? Also, mein Großonkel, der hatte einen Hund, bei dem hat er dann auch tatsächlich sowas Ähnliches gesagt, er ist ein biblischer Hund und hat dann den Vers, der gleich kommt, zitiert. Hat allerdings auch gern mal absichtlich etwas runtergetan oder dann nochmal nach dem Essen den Teller runtergestellt, dass der Teller schon mal vorgeputzt wurde und alles Mögliche. Sowas kann passieren, aber man nimmt nicht, wenn die Kinder da sind, den Kindern das Brot weg und schmeißt es vor die Hunde. Das ist völlig logisch. Und weil die Frau nicht locker lässt, sagt sie, ja Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Die Frau weiß genau, wie Hunde drauf sind. Hunde sind super Resteverwerter. Und gerade wenn Kinder dabei sind, die können krümeln. Also ich kann auch immer noch krümeln. Je nach Brötchen kann ich wunderbar alles auf dem Teller verkrümeln. also man hat es immer gesehen. Meine Familie irgendwo zum Frühstück und wo hat Obst gesessen? Da, wo die Krümel um den Teller rumliegen, mitunter noch auf dem Stuhl drauf, unterm Tisch. Also die Eigenschaft bin ich irgendwie nie losgeworden. Und dann ist natürlich sehr praktisch für die Haustiere, also vor allem die Hunde, die fressen dann die Krümel. Jesus sagt zum einen zur Frau, ich kann dir das Brot doch nicht einfach geben, das gehört den Kindern. Das Brot, das deine Bitte erfüllt wird, das Brot, das wir vorgehen können gegen den Dämon in deiner Tochter. Und sie sagt zu ihm, ich brauche ja gar nicht mehr als nur die Krümel. Sie sagt eben, doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und in dem Augenblick muss Jesus riesig breit gelächelt haben. Dass er gesagt hat, wunderbar, diese Frau hat's verstanden. Wird vielleicht noch zu seinen Jüngern geguckt haben, seht ihr, so funktioniert's doch tatsächlich auch. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, die Tür geht wieder auf. Fast schon die Abwehrhaltung, jetzt kommt der nächste Stuhl. Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Da ist wahrscheinlich nicht nur ein Stein bei ihr vom Herzen gefallen, sondern ein ganzes Gebirge. Wahrscheinlich der ganze Libanon gleich, also das ganze Libanon-Gebirge einmal runter vom Herzen. Ach, wunderbar, Jesus hat es mir zugesagt. Halleluja, wird sie vielleicht auch noch gedacht haben, keine Ahnung, wie sehr die das Wort gebraucht haben. Und dann heißt es noch, und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Eine geniale Frau. Wir kennen ihren Namen nicht. Aber später, wenn wir in den Himmel kommen, werden wir diese Frau wahrscheinlich alle erkennen und sagen, das ist sie. Das ist die Frau mit dem Bulldoggen-Glauben. Warum bin ich denn überhaupt drauf gekommen? Also zum einen wegen der Hunde hier. Jesus bezeichnet sie als einen Hund. Und das ist schon mal nicht nett. Jetzt ist euch aber vielleicht auch bekannt, dass man Hunde ja züchten kann. Es gibt Hunde, die sind auf die eine Art gezüchtet, dass man sie nur in der Handtasche tragen kann. Die dann auch die ganze Nacht nur machen, sind niedlich anzusehen, also von daher schon mal nicht ganz verkehrt. Da gibt es Schäferhunde, die es dann auch noch mit den wilden Tieren auf sich nehmen können. Und zum Beispiel die Bulldogge. Das Witzige ist, in der Vorbereitung habe ich festgestellt, Vorfahren der Bulldogge wurden von den Phöniziern, also von den Leuten aus dieser Gegend im Libanon, nach England gebracht. Das heißt, also 6. Jahrhundert vor Christus, das heißt also, vielleicht stammt diese Frau ab von Leuten, die Vorfahren der Bulldogge nach England gebracht haben. Und dort hat man dann diesen Hund, da habe ich den Namen vergessen, mit den dortigen Hunden ein bisschen gekreuzt und halt immer mehr, dass die Schnauze kürzer wurde. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, Bulldogge, mit den Bullen hat es was zu tun, nicht der Polizei, sondern dem Stier. Bulldoggen können sich verbeißen. Die sind hartnäckig. Die hat man so trainiert und gezüchtet mit dieser kurzen Schnauze, dass sie sich in der Schnauze des Stieres verbeißen können. Also man hetzt sie auf diesen Stier, dieses riesige Tier, das alles niedertrampeln kann. Und sie springen ihm an die Schnauze, bedecken mit ihrer Schnauze alles an Mund und Nasenlöcher beim Stier, können selber noch atmen durch ihre kurze Schnauze und der Stier geht in die Knie. Das Witzige ist, der Stier ist eines der Opfertiere, die möglich waren im Tempel in Jerusalem und, also das wäre jetzt viel zu viel, aber so seid, dürft ihr es wissen, ist damit auch ein Bild für Jesus. Das heißt, hier kommt die Bulldogge aus Phönizien, aus Kanaan, auf den Stier zu und ringt ihn gewisserweise nieder, dass sie an ihm festhängt. Vielleicht hat sie deswegen auch daran denken können, dass Jesus ihr gesagt hat, man kann den Hunden nicht das Essen wegnehmen. Und sie wird festgestellt haben, ja Moment mal, unsere Hunde können sich richtig gut verbeißen. Und diese Frau hat bekommen, was sie wollte, weil Jesus gesagt hat, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Weil sie sich so da hinein verbissen hat. Dadurch, dass sie bei Jesus angekommen ist, bei Gott persönlich, der in dieser Welt herumgegangen ist und gesagt hat, ich lass nicht locker, oder wie von Jakob, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Hat sie einen Glauben bewiesen, weil sie gesagt hat, ich habe nur bei dir die Chance, dass alles, was hier in dieser Welt vorgeht, bei meiner Tochter aufhören kann. All das Böse in dieser Welt kann nur weggehen, wenn du mir hilfst. Wenn du dich auf meine Seite stellst. Ansonsten kriege ich es nicht hin. Und deswegen sagt Jesus, dein Glaube ist groß. Kurzer Werbeblock. Beim Jakobusbrief geht es ganz viel um den Glauben. Also wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, hört euch die zwei letzten Abende an und kommt zu den nächsten dreien. Es werden wahrscheinlich drei, weil es noch drei Kapitel sind. Und kommt da an. Johannes schreibt, alles, was aus Gott geboren ist, das überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Diese Frau hat im Gespräch mit Jesus etwas entwickelt, das sie vorher nicht hatte. Davor war ihr klar, Jesus kann helfen. Aber sie hat ihn noch nicht an der richtigen Stelle packen können. Das ist das Gemeine, wir haben oft das Gefühl, unser Glaube steckt hier oben im Kopf fest und schafft es nicht runter ins Herz. Und dann kommen wir an bei Jesus und denken, ja, ich komme doch mit dem richtigen Anliegen. Ich komme doch eigentlich mit dem, was du gerne hast. Aber es kommt eben diese offenen Türen und der Klappstuhl. Und die nächste offene Tür und wieder der Klappstuhl. Vielleicht soll ich das öfter machen, dann fächle ich mir noch Luft zu. Immer und immer wieder. Aber dadurch, dass wir mit Jesus im Gespräch bleiben, dass wir ihm sein Wort sogar noch zurückhalten, wie es die Frau gemacht hat. Sie hat gesagt, ja, das stimmt, was du gesagt hast. Und jetzt guck mal hier. Da ist plötzlich in der Frau etwas Neues aufgekommen. Da ist etwas gekommen, was vorher nicht da war. Dadurch, dass sie sich so festgebissen hat, ist auf einmal bei ihr etwas gekommen, nämlich dieser Glaube. Dass sie gewusst hat, ja, ganz genau, was Jesus sagt, stimmt. Und aus dem Grund kann ich ihn bei seinem Wort packen und ihm das vorhalten und sagen, und hier steht's. Diesen Glauben möchte Jesus in uns entwickeln. Diesen Glauben, dass wir sehen können, was wir geglaubt haben. Diesen Glauben, dran zu bleiben, ihm sein Wort vorzuhalten, und tatsächlich mitzubekommen, dass das Böse, das in unserem Leben ist, das Böse im Leben von anderen, dass das verschwinden kann. Das finde ich nämlich auch genial bei der Frau. Das ist eines der wenigen Wunder, bei denen die Person nicht selber zu Jesus kommt. Hauptmann von Kapernaum zum Beispiel auch. Das ist eine Fernheilung, ein Fernwunder. Sie kommt an, stellvertretend für jemand anders. Hätte Jesus sonst ja eigentlich auch noch sagen können, Entschuldigung, deine Tochter hat nicht den Glauben, dass sie selber herkommt. Was soll ich denn da jetzt machen? Nein, er sagt, der Glaube der Frau ist groß genug. Gewissermaßen ein stellvertretender Glaube. Das, was du glaubst, kann jetzt deiner Tochter geschehen. Weil du dich an mein Wort klammerst und weil du von dem Brot tatsächlich isst, Darum kann der dämonische Einfluss in deinem Leben bei deiner Tochter weichen. Ich habe jetzt ziemlich viel versucht zu erzählen, als wären wir in der Perspektive der Frau. Sind wir eigentlich gar nicht. Was sagt Jesus? Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch der Herren fallen. Wir sind die Kinder. Jeder Einzelne, bei dem gilt, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Munde bekennst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ich glaube in meinem Herzen, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus Gott selber ist, dass er mein Herr ist. Und ich bekenne mit meinem Mund, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er das größte Wunder überhaupt vollbracht hat. Dass er den Tod besiegt hat und damit den kompletten Einfluss des Teufels zunichte gemacht hat. Dadurch bin ich ein Kind Gottes. Und dadurch sitze ich am Tisch. Und ich muss mich nicht auf die Krümel stürzen, wie ein Hund. Ich darf das Brot selber essen. Ich darf selber das Brot in die Hand nehmen beim Abendmahl und sagen, ja, Jesus, ich bin Kind Gottes und du kümmerst dich um mein Problem und du bringst bei mir und bei denjenigen, die ich vor dich bringe, den dämonischen Einfluss weg. Das, was der Teufel hineinbringt. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Und dann können wir sagen, ja, der Teufel will bei mir all das zerstören in meinem Leben. Dass er mir den Frieden nehmen will, dass er mir Unrecht tut in allen anderen Dingen. Und ich darf aber das Brot nehmen und sagen, weil du mir dieses Brot schenkst, weil ich an deinen Tisch komme, kämpfst du für mich und bringst den Teufel in seine Knie. Weil wir den Sieg nämlich eigentlich schon haben. Das ist mit einer der Gründe, warum ich heute Abendmahl feiern wollte. Also beim Abendmahl gibt es noch so viele andere Aspekte, aber stellt euch das jetzt wirklich ganz bewusst vor. Sagt euch das noch einmal. Wenn ich vom Brot esse, dann kommt das, was hier durch die Krümel allein schon passiert ist. Die Krümel haben bei der Frau ausgereicht, dass ihre Tochter gesund wurde. Und wenn wir selber vom Brot essen dürfen, wie viel mehr kommt da für uns bei raus? Wir müssen manchmal tatsächlich auch wie die Frau da durchgehen, dass wir diesen Glauben entwickeln. Also das stimmt tatsächlich. Kommen wir nicht umhin? Aber wir dürfen es wissen. Wir sind nicht diese Frau, wir sind keine Hunde, wir sind keine Götzendiener, die draußen sind, sondern wir dienen dem lebendigen Gott, wir sind seine Kinder. Und warum sollte er dann nicht viel, viel mehr für uns das tun? Dass er das Reich des Satans durch uns zurückdrängen kann. Dass er die Einflüsse des Feindes in der Gemeinde, in unserem eigenen Leben, in der Familie, wo auch immer, auf der Arbeit, was sonst noch, dass er die Einflüsse zurückdrängen kann, weil wir an seinen Tisch kommen. Und darum sind wir gleich eingeladen an den Tisch unseres himmlischen Vaters. Darum sind wir gleich eingeladen, dass wir zu ihm kommen und dürfen ganz klar sagen, ich habe vielleicht nicht viel Glauben dabei, aber reicht aus, um zu wissen, dass ich durch dieses Brot den Teufel zurückschlagen kann. Das gibt nicht unbedingt Sinn. Ich esse ein Stück Brot. Ja, aber weil es das Brot ist vom Tisch des Herrn, darum kann ich ganz sicher sein, ich stehe auf der Siegerseite und der Teufel muss weichen. Herr Jesus, danke, dass der Glaube in uns wachsen darf. Danke, dass wir uns in dir verbeißen dürfen, dir den großen Stier, wir als Bulldogge. und dass du den Glauben in uns dadurch mehr und mehr stärkst. Danke, dass wir nicht einfach bloß von den Brosamen essen müssen, sondern dass wir das Brot selber bekommen, dass du dich uns schenkst in Brot und Wein und dass wir darum den Sieg davontragen. Dass wir sagen können, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen hier und für jeden, der das hinterher noch hört, dass du diesen Glauben wirkst. Dass du jetzt jedem ganz deutlich bewusst machst, guck dir das an, da wo der Teufel dein Leben jetzt kaputt machen will. Das mache ich heil, dadurch, dass du an meinen Tisch kommst. Dadurch, dass du von meinem Leib isst und von meinem Blut trinkst, bringe ich es wieder in Ordnung. Und wie die Frau zwar auch hat zurückgehen müssen und es länger noch nicht gesehen hat, sehen wir es vielleicht auch noch nicht direkt. Aber wir dürfen es wissen, dass du es getan hast. Und dass nichts und niemand dir widerstehen kann, weil du der allmächtige und barmherzige Gott bist. Amen.